Vorwärts im Dienste Jesu heißt jetzt am Schluss dieser Tagung. Das heißt also, jetzt wollen wir in die Hände spucken, also die Hände unserer Seele, wisst ihr? Wollen wir die Ärmel aufkrempeln, seht, die Ärmel unseres inwendigen Menschen und wollen mal so an die Arbeit gehen, dass das CVJM-Werk in Württemberg sich im Lauf des nächsten Jahres verdoppelt. Warum sollte was nicht möglich sein? Versteht, das heißt das Thema, glaube ich, wenn ich es recht verstanden habe, Bruder Liebrich, ist so gemeint, nicht? Versteht ihr mich hinten oder muss ich lauter brüllen? Ich kann auch lauter, mich stören bloß die Apparate, da meint man, es wäre ein Mikrofon. Versteht ihr mich auf der Galerie? Danke. So ist gemeint. Vorwärts, jetzt packt mal an. Etwa wie Stutt, das war ein englischer reicher Pflanzer. Als Jesus den gewonnen hat, hat er sein ganzes Vermögen verschenkt und hat eine Mission angefangen, die heute noch im Segen wird. Eine ganze Geschichte. Fangt mal an, bist ja nicht so armselig. Seid mal ein bisschen großartig im Dienste Jesu. Wie eine Diakonisse, die ich jetzt kennenlernte in Österreich. Da besuchte ich eine Anstalt Gallneukirchen. Und da ist außen vor der Anstalt noch ein ganz altes Klostergebäude. Und da ist so eine Idiotenanstalt. Kinder. Grauenvoll. Epileptische und das Merkwürdige ist diese zum Teil völlig blöden Kinder, ein wundervolles Verständnis haben für das Evangelium. Die Schwester hat mir Zeichnungen gezeigt, dieser völlig blöden Kinder, die überwältigend sind. Da sind weiße Wolken und mittendrin ein Loch. Was ist denn das? Die Himmelfahrt. Ja, wieso? Ja, da ist ein Loch im Himmel jetzt, das ist offen. So. Versteht ihr? Ganz blöd, aber die Schwester hat das entdeckt, sie haben einen Sinn fürs Evangelium. Und unter grauenvollen Verhältnissen, wisst ihr, die Österreicher sind so arm, tut sie diese Arbeit. Wie ich hinausging, habe ich gesagt, Schwester, ich habe gemeint, ich hätte was für ein Heiland getan, ein Leben lang. Alles zusammen ist nicht so viel, wie das, was sie an einem Tag in den blöden Kindern tun. Wie wirft ihr Leben hin für ein Heiland? Also, lieben Brüder, spuckt in die Hände eurer Seele und geht vorwärts zum Dienst, wie, versteht, in dem Augenblick merke ich, wie reich die Kirchengeschichte ist. Dass einem schwerfällt, welche Vorbilder soll man jetzt nehmen? Da ist jetzt in Neuguinea eine Pioniermission der Rheinischen Mission angefangen worden. Diese Missionare sind zu Menschen gegangen, die in der Steinzeit leben. Die sind über ganz hohe Berge und dann waren Abstieg in ein Tal. Wie sie unten waren, haben sie mit ihren Funkgeräten gefunkt. Jetzt kommen wir nicht zurück, bis mal ein Flugzeug hier landen kann. Denn diese Bergwände können wir nicht mehr hochsteigen. Da kamen wir nur runter. Und nun mussten sie anfangen, eine Piste zu schaffen mit diesen Steinzeitmenschen, dass ein Flugzeug landen kann. Hat ein Jahr gedauert. Ein Jahr auf einmal weg von der ganzen Kultur und der ganzen Welt, wisst ihr? Das ist großzügig, nicht? Lieben Brüder, vorwärts im Dienste Jesu, nicht so armselig. Nehmt euch doch mal vor, unser CVJM soll sich zahlenmäßig verdoppeln. Nehmt euch doch mal ein großartiges Ziel vor. Wir wollen in die Hände spucken, die Ärmel aufkrempeln, unsere Seele, ihr versteht. Vorwärts im Dienste Jesu da ist man bedrängt vor den Bildern der Vorbilder. Aber ich will die Besten nehmen. Wer waren die Besten? Die Apostel, nicht? Denkt euch diese Szene, ein Berg. Und im Morgenglanz steht auf dem einsamen Berg der auferstandene Heiland und die 11 Jünger. 11. Und dann streckt er die Hand aus. Ich habe das auch vor mir gesehen. Und da ist das, wenn er Vorhänge wegschiebt. Und dann sehen sie junge Männer, die in den Großstädten versacken. Gefängnisse, Schlachtfelder, zerrüttete Ehen. Und dann streckt sich über all das Elend der Welt die durchgrabene Hand des Heilandes. Und er sagt, geht hin in alle Welt und lehrt alle Völker. Sagt ihn von mir. Und ich bin bei euch alle Tage. Und auf einmal stehen die 11 Männer da. Und wie die Wogen vorhin auf dem Film, prallt alles Elend der Welt auf sie zu. Und die 11 Männer ohne Mittel, ohne Vorstand, ohne Vereinshäuser, ohne Sekretäre, ohne ein Verbandsorgan, die Welt erobern. Und in einer Generation sind die Länder ums Mittelmeer erfüllt mit dem Namen Jesus. Vorwärts im Dienste Jesu, meine Brüder, nicht so armselig wie die Apostel. Ja? Ach, sagt ihr, wir sind doch keine Apostel. Nein, nein, aber hoffentlich Leute, die eine Freude am Heiland haben. Also vorwärts wie die Apostel. Aber jetzt steht gerade von diesen Aposteln eine merkwürdige Geschichte in der Bibel. Das war am Abend vor des Heilandes Sterben. Da kamen sie in einem Saal zusammen, um Passa zu halten. Es war ein armseliges Gasthaus, nicht mal, also die Stiefel wurden einem geputzt, so die Füße gewaschen, damals. Sie legen ihre Sandalen ab und jetzt wissen sie, jetzt müsste man erst die staubigen Füße abwaschen wenig. Aber sie sind so müde von dem langen Weg. Und so poltern sie in das Zimmer, da ist ein ovaler Tisch und ringsrum so eine Couch, wisst ihr, so eine. Damals saßen die Leute ja nicht beim Essen, die lagen, die Beine nach hinten. Ich weiß zwar nicht, wie die mit einer Forelle zerlegen wollten oder mit Messer und Gabel dann gegessen haben, das weiß ich nicht. Aber es war so, man lag am Tisch. Und dann hauen sie sich auf das Polster. Und im Moment denkt jeder, ja, man sollte die Füße vom Staub reinigen. Man hat die Sandalen nur abgestreift und Strümpfe trug man nicht. Man sollte, und nahm ich beim Passamahl Erinnerung an den Auszug aus Ägyptenland, bei so einem feierlichen Mahl, man sollte wenigstens seine Füße reinigen. Das muss man. Und ich sehe im Geist wieder Petrus rüberblinzelt zum Johannes und denkt, du bist der Jüngste. Steh mal auf und hol du gefälligst das Waschbecken. Und ich sehe den Johannes, wie er trotzig Sicht macht und sagt, immer ich, für so Drecksarbeiten. Der Petrus will den Vorsitzenden spielen hier und ist gar nicht gewählt, kommt gar nicht in die Tüte. Und er guckt auf die Seite und da fällt sein Blick auf den Jakobus und Jakobus sagt, tut, als wenn er in ganz tiefe Gedanken versunken wäre, als wenn er gar nicht an Waschbecken denken kann. Und wisst ihr, so schiebt einer dem anderen zu. Das fiel mir ein, wie ich dachte, vorwärts im Dienste, wie die Apostel. Da kann man beinahe bloß warnen. Aber es gibt CVMs, da geht so zu. Da denkt jeder, warum ich? Mach du doch. Und dann steht der Heiland auf. Und da kriegen sie einen Schreck. Er wird doch nicht. Doch, er tut's. Er geht raus und kommt wieder. Mit so einem grünen Schürze, wisst ihr, wie die Hausknechte in Hotels haben? Und ein Waschbecken und Schwamm. Das taten sonst die Sklaven. Und dann kniet er vor dem ersten nieder und wäscht ihm die Füße ab und trocknet sie mit der Schürze. Und beim zweiten und beim dritten. Und wie er zum Petrus kommt, da platzt ihm jetzt doch der Papierkragen, nicht wahr? Er denkt, wäre ich doch aufgestanden, der Johannes hat so einen Kopf, wäre ich doch aufgestanden. Jetzt zu spät, nicht? Und der Petrus sieht die Füße an, ich sehe es förmlich und sagt, du bist der Herr. Und wir haben geglaubt, dass du der Sohn Gottes bist. Du kannst mir nicht die Füße waschen. Und da sagt Jesus, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil an mir. Und da geht den Aposteln auf, der Herr aller Herren dient uns. Der Vater sagt zum Sohn im Himmel, vorwärts im Dienste an den Sündern, und da wird Jesus Mensch und wäscht den Jüngern die Füße und dient den Sündern am meisten, als er am Kreuz hängt. Wo er nicht bloß die Füße wäscht, sondern das Gewissen von Sünde und Schuld und den toten Werken. Meine Freunde, so fing's bei den Aposteln an. Zuerst faule Kerle, ein bisschen christlich, aber faul. Nicht sich anpredigen lassen vom Heiland, aber faul. Und dann hat Jesus ihnen gedient. Und dann kamen sie in den Dienst Jesu. Und es kommt von dem großen Schar hier keiner in den Dienst Jesu, wenn der Heiland nicht vorher dir gedient hat. Hast du dir schon von Jesus dienen lassen? Hat er dir schon deine dreckigen Sünden abgewaschen mit seinem Blut? Hast du sie ihm gebracht? Lässt du dir täglich von ihm, nicht mit Wasser, sondern mit Blut, die Füße waschen, die im Staub des Lebens staubig werden? Lässt du dir helfen von deinem Heiland in deinem Beruf, in deinem Familienleben? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Damit fängt's an, dass er uns dient. Vorwärts im Dienste Jesu, da kann ich nicht hinstehen wie ein, sagen wir, wie ein Vereinsvorsitzender vom Kaninchenzuchtverein. Jetzt, Kameraden, wir wollen uns verdoppeln. So nicht. Sondern ich rufe euch zu Jesu Kreuz und sag, mein Lieber, komm, lass dein Heiland dein armes Leben mal in die Hand nehmen. Leg ihm all deine ungeordneten Sachen hin. Schütt ihm dein Herz aus. Lass dich reinigen von ihm. Lass ihn deinen Freund und Helfer sein. Lass dir dienen von Jesus. Und dann verstehst du, was es heißt, vorwärts im Dienste Jesu. Habt ihr das verstanden, lieben Brüder? Ja, habe ich recht gesprochen. Wenn ihr das geschluckt habt, dann könnt ihr weiter mitmachen. Was heißt jetzt vorwärts im Dienste Jesu? Ich war auf meiner Reise, ich habe eine lange Reise hinter mir. Ihr merkt mir es an, ich bin staubig und heiser. Und da kam ich in eine österreichische Stadt, die heißt St. Pölten. Und da hatte ich Vorträge. Und am ersten Tag habe ich einen Spaziergang gemacht in den sogenannten Kaiserwald. Ach, das schöne Herbstlaub, es war so ein schöner Morgen. Und dann wollte ich zurück und habe den Weg verfehlt und komme auf einmal an einer ganz merkwürdigen Ecke raus. Dieser Kaiserwald ist an der Ecke höher als die Stadt, die senkt sich da. Und an dieser Ecke ist, wie vielen katholischen Landen, eine Kreuzigungsgruppe. Und nun kam ich so von hinten aus dem Wald und sehe dieses Kreuz. Und wie ich rangehe, sehe ich, das ragt hoch über der Stadt. Da ging ich näher und was sah ich von der Stadt? Erstens eine Bombenfabrik. Da qualmte so wie so Industrie eben. Weder melodisch noch so über... Nie war es einfach laut. Und da dachte ich an die vielen Arbeiter, die da jetzt drin sind. Und wo das Fabrikgelände zu Ende war, da begann eine Kaserne und Exerzierfeld. Und da sah man von da oben, so Österreich auch, überall. Überall. Da sah man so Soldaten rumspringen wie die Verrückten nicht und hinwerfen und dann ging es, dann schoss es da auf Pappfiguren. Es knallte auf einmal. Ach, dachte ich, kann das Totschießen nicht mehr hören. Ich kann das Totschießen nicht mehr hören. Aber ich muss weitersehen. Und da schloss ich ernsthaft, also wer es nicht glaubt, geh nach St. Pölten, schloss ich an ein Gefängnis. Und das sah man so vor sich, Fabrikkaserne, Gefängnis. Und da waren große Gefängnisgarten, da waren so Sträflinge in gestreiften Anzügen am Arbeiten. Mist haben sie gefahren. Und wisst ihr, auf einmal war mir, als sehe ich diese ganze moderne Welt, Industriewelt und politisch nicht Gefahr, Schießen, Aufrüstung, Soldaten und Jammer, gescheiterter Leben, Gefängnis. Und da vor mir stand das Kreuz und schnitt richtig da hinein. Könnt ihr euch vorstellen? Und da habe ich gedacht, ich war immer am Überlegen, was ich euch heute am Abschluss des Tages sagen soll. Da habe ich gedacht, das muss ich euch schildern. Das ist die Aufgabe, dass wir das Kreuz Jesu hineintragen in die Industriewelt von Esslingen und Stuttgart und Sindelfingen und so weiter, nicht? Und in diese weltpolitische Spannungen, wo alle die Hand am Drücker haben, um zu knallen. Und in die Welt der gescheiterten Leben. Darüber steht das Kreuz. Und wir dürfen es allen sagen, an den Maschinen und den Gescheiterten, es ist keiner da, für den Jesus nicht starb. Dich liebt er. Mann, kehr um und schau ihn an und ergreif dein Heil. Es gibt keine Situation, in die wir diese Botschaft nicht hineintragen wollen, mit der der Film schloss. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Ich liebe sie nicht. Das ist ein Wunder. Das ist ein, nicht, er liebt sie und kennt noch besser ihren Dreck wie ich und liebt sie. Da bleibt mir der Atem weg. Dass er das Größte tut, er schickt ihr nicht sagen wir mal ein paar Worte, sondern seinen Sohn. Und gib den ans blutige Kreuz, auf dass alle, die sich dem anvertrauen, bitte, nicht verloren werden. Gerettet, sondern ewiges Leben haben. Jetzt schon. Wenn ich an mein Leben vor meiner Bekehrung zurückdenke, kann ich nur sagen, das war doch kein Leben. Ich bin ein schlechter Knecht Jesu Christi, aber das muss ich sagen, ich möchte nicht mehr, keine Sekunde ohne ihn leben. Denn da fing mein Leben an, als er die Hand auf meine Schulter legte. Dass wir ewiges Leben haben. Also, lieben Freunde, hinein jetzt in diese Welt, wo schießt und knallt und wo Gescheiterte sind und in Maschinen sausen. Vorwärts im Dienste Jesu, nachdem ihr euch habt von ihm dienen lassen. Aber jetzt stehen hier drei Dinge. Mit neuer Kraft, neuer Freude und neuer Hoffnung. Ich muss ehrlich sein, wie ich das zuerst las, habe ich gedacht, na, da haben sie so ein paar große Worte hingeknallt. Aber dann hat mir es leid getan, dass ich meinen lieber Bruder Liebrich einer solchen Sache verdächtigt habe. Und es ging mir auf, das hat er gut überlegt. Wenn er es überhaupt aufgestellt hat, was ich nicht weiß. Von wem stammt das Thema? Stammt von ihm. Stand von Ihnen. Wird nicht verraten. Auch der CVM hat seine Geheimnisse. Die drei Sachen sind wichtig. Mit neuer Kraft, neuer Freude und neuer Hoffnung. Lieben Freunde, CVM, der mit neuer Kraft losgeht, aber ohne Freude, der ist wie ein Roboter, wie ein Tank, wie ein Panzer. Nein, den nicht. Einer, der bloß Freude hat und keine Kraft, den bläst der Teufel weg. Und wenn Freude und Kraft da sind und keine Hoffnung, dann habt ihr nach einem halben Jahr genug und lasst alle Arme sinken. Die drei Sachen gehören zusammen. Kraft, Freude, Hoffnung. Sagen wir zusammen mal. Kraft, Freude, Ach, wir sind also 1000 Leute und ich höre da so ein Gemurmel. Noch einmal, was brauchen wir? Kraft, Freude, Hoffnung. Also überlegt euch im Laufe des Jahres, Kraft, Freude, Hoffnung. Ich muss jedes kurz auslegen. Kraft. Na, lieben Freunde, mit unserer Kraft für den Dienst Jesu ist es nicht weit her. Ich komme nochmal auf die Apostel. Da war einer, der war ein ganz starker, der ist Petrus. Herr, sagt er. Und wenn alle untreu werden, ich nicht. Und derselben Nacht spricht ihnen Mädel an und sagt, na, du gehörst doch auch zu dem Wasserclub. Da sagt er, ich? Nein, gehöre ich nicht dazu. Ja. Lieben Freunde, man kann sternen Lanz entgegengehen, leichter als das spöttische Lachen eines Mädels. Ja? Der Petrus hat eine Stunde vorher im Garten die Zehmanni sein Schwert gezogen. Aber wie die Magd da kichert und sagt, ach, du bist auch dabei, da war's aus. Und da geht mir auf mit der Kraft, ist nicht weit her, ihr kippt genauso um wie der Petrus, oder seid ihr mehr? Komm, da schmeißt einer schon Granaten vor Wut. Jetzt will ich euch mal sagen, wie das mit der Kraft ist. Nach Pfingsten hat der Petrus das begriffen. Seht, ihr wisst, dass am Ende des Krieges ein Flieger nach Hiroshima geflogen ist und ein junger Leutnant hat auf eine Taste gedrückt und dann fiel die erste Atombombe, die 65.000 Menschen mit einem Schlag getötet hat. So viele Menschen noch nie auf einen Schlag getötet worden, hat ein Leutnant getan. Ich habe ein Bild von ihm gesehen. Ein schmächtiger, schwacher Mensch. Und hat mit einem Schlag 65.000 Menschen umgebracht. Er brauchte nur auf den Knopf zu drücken. Er war selber in sich ein schwacher junger Mann. Aber er konnte eine Kraft in Bewegung setzen. Lieben Brüder, passt gut auf. Mit neuer Kraft, versteht es bitte richtig, heißt nicht mit dem bisschen Kraft, das du hast. Da liegt euer Zebrat eben morgen auf der Nase. Mit neuer Kraft, die hat Gott in Jesus zu uns geschickt. Und das ist das Wunder des Glaubens, dass der Glaube die göttliche Kraft Jesu in Bewegung setzen darf. Versteht ihr? Der kann ein schwacher Junge sein. Und er traut dem auferstandenen Heiland zu, dass er heute noch die Toten erweckt. Und bittet um den Heiligen Geist. Und sagt seinen Kameraden, du, da ist der beste Freund, den wir haben in der Welt. Er ist mein Freund geworden. Du solltest ihn auch annehmen. Dann hat dieser junge Mann mit seinem Gebet und Glauben die Kraft Gottes, die in Jesus erschienen ist, in Bewegung gesetzt. Versteht? Der Flieger war in sich ganz schwach, aber er konnte eine Kraft in Bewegung setzen. Und mit neuer Kraft heißt, lieben Freunde, dass ihr von vornherein kapituliert und sagt, an mir und meinem Leben ist nicht auf dieser Erde. Aber ich traue doch dem Herrn Jesus was zu. Und ich weiß, dass er mich erkauft hat. Und jetzt will ich mich mal endlich brauchen lassen. Dann wird er mich armen Menschen brauchen als Werkzeug. Ich will ihm glauben, ich will ihm vertrauen, ich will ihn anrufen, ich will dein Zeuge sein und dann setzt du die Gotteskraft in Bewegung. Versteht ihr? Das heißt mit neuer Kraft. Jetzt zweitens mit neuer Freude. Ja, da muss man schon. Zweitens mit neuer Freude. Also der Film hat ja alles so ein bisschen schläfrig gemacht, nicht wahr? Und ich würde am liebsten jetzt eben einen Vers singen lassen, so auswendig. Könnt ihr den? Dem König, welcher Blut und Leben dem Leben seiner Völker weiht. Die meisten können es auswendig, nicht? Singen wir eben. Und da stehen wir auf dazu, man kann im Sitz überhaupt nicht singen. Dem König welcher Blut und Leben, dem Leben seiner Völker weih, dem König werde Preis gegeben, erzählt sein Lob der Ewigkeit, rühmt alle Wunder, die er tut, doch über alles rühmt sein Lob. Hatte Jehu sich down, setzte hin. Mit neuer Freude, ja, meine Freunde, da muss man schon allerdings tief hineingetaucht sein in die Gnade, die in Jesus erschienen ist, dass man sich freuen kann. Ich mache mir manchmal den Spaß bei meinen Hausbesuchen, einen Mann zu fragen, sind Sie ein Christ? Natürlich, sagt er, ich glaube an doch an Herrgott. Ah, sei ich, wundervoll. Haben Sie auch schon mal richtig beinahe eine Explosion im Herzen gespürt, vor Freude, dass Sie ein Christ sind? Nee. Und dann fällt ihm bloß ein, wie er sich am Kirchensteuerzettel geärgert hat. Und Freude, Freude, ist das denn was zum Freuen? Verstehe ich, solange einer einen Herrgott kennt, den es gar nicht gibt, der das Wort in der Bibel überhaupt nie, erfährt er nichts von Freude. Solange einer christlich ist, kennt er keine Freude am Herrn. Erst wenn er Herrn Jesus Christus selber gefunden hat und Jesus hat ihn gefunden, dann fängt die Freude an. Und diese Freude ist gemeint. Freude an ihm. Pass mal auf. Also, ich habe, wie ich ein Junge war, ich war mal auch lange her ein Junge, da hatte ich alle meine Haare und war hübsch und schön und so. Wir waren 8 Geschwister zu Hause und da hatten wir ab und zu Besuch von einem Onkel, der war in der Industrie in Leverkusen, da ist die chemische Industrie. Der war ein großer Mann. Und wenn der mal so alle halb Jahr kam, dann ließ er sich nicht lumpen, er brachte die wunderbarsten Geschenke mit. So Schokoladentaler und was weiß ich alles. Und wenn der kam, da gingen wir auf ihn los. Der Onkel Zehntner kommt. Und stellt euch vor, ich habe gar keine Erinnerung mehr, wie der ausgesehen hat. Aber ich sehe immer noch die vollen Rocktaschen, die so abstanden mit seinen Geschenken. Das heißt, wir wollten etwas von ihm, aber er selber war uns ganz egal. Und jetzt frage ich dich, du hast oft was von deinem Heiland gewollt. Etwas von ihm gewollt. Eine Hilfe, eine Gnade, eine Vergebung. Aber willst du ihn selber? Guck, wenn du das begriffen hast, dass man nicht vom Herrn Jesus etwas will, sondern ihn selber will, da fängt die Freude an. Ach, mein Herr Jesu, dein Nahsein bringt großen Frieden ins Herz hinein und dein Gnadenanblick macht uns so selig, dass Leib und Seele darüber fröhlich und dankbar wird. Der langjährige Bundeswart des Westdeutschen Jungmännerbundes, Dr. Paul Humburg, hat uns einmal erzählt, wie er als Primaner durchbrach, Jesu Eigentum wurde und im Gewissen erfuhr, er hat mich angenommen. Ich vergesse nicht, wie Humburg da wörtlich sagte, da wachte ich, junger Kerl, der schläft doch sonst gut, nachts um 2 auf vor Freude, dass ich einen Heiland gefunden habe. Da bin ich, er sagt, da bin ich leise aufgestanden in meinem Dachzimmer. Ich bin leise auf und hab ein paar Loblieder gesungen. Ich durfte nicht laut, ich durfte das Haus nicht wecken. Ich bin niedergefallen vor dem Bett und habe ihm gedankt, dann bin ich wieder ins Bett und habe weitergeschlafen. Kennst du das? So eine Freude am Herrn! Lieben Freunde, Wenn du so eine Freude aus allen Knöpflöchern ausstrahlst, dann kannst du dir viele Worte und Predigten sparen als Zeuge Jesu Christi. Verstehst du? Dann sagen die anderen, oh, der ist gut, so möchte ich es auch haben. Nicht? Mit solcher Freude vorwärts christliche Soldaten zur Verdopplung der CVM-Arbeit. Nimm das ernst mit der Verdopplung. Jetzt natürlich, ich muss da auch noch eine Sicherung einbauen, dass da kein Kurzschluss gibt. Also, ich stamme ja so halb hier von Württemberg. Ich hoffe, man merkt mir es doch an, nicht wahr? Mein Großvater war Lehrer auf der Schwäbischen Alb, in Hülben. Und der hat mal eine nette Geschichte erzählt, das kann ich bloß schwäbisch erzählen. So hat er gesagt, da komme ich eines Tages auf der Alb zu meinem Bruder, auf meinem Brüderbesuch, und der hat so arg bedrückt ausgesehen. Der Grieche versteht mich jetzt nicht. Hier ist ein griechischer Bruder, der spricht Französisch, Englisch, Deutsch. Dann hat er gesagt, jetzt muss ich bloß noch Schwäbisch lernen. Na, kann er alles, hat er mir vorhin gesagt. Der versteht's noch nicht. Ja, und dann kommt er also zu dem Bruder, der so bedrückt aussieht, und dann sagt er zu ihm, lieber Bruder, du gehörst dem Heiland, er hat dich erkauft, und Christen freuen sich ihres Herrn, und lassen nicht der Kopf so hängen. Na, hätt der Bruder gesagt, ich kann et lachen, wenn ich sterben muss. Liebe Brüder, es gibt im Christenleben Stunden, wo gestorben werden muss. Da ist eine Liebesgeschichte, die nicht in Ordnung ist. Und da heißt mit Jesus sterben, dieser Geschichte absterben. Da ist eine Lügengeschichte in deinem Leben, die will ans Licht. Dein Stolz will's nicht dulden. Da muss mit Jesus gestorben sein. Jesus Nachfolge ist kein Kinderspiel. Und das sind die Stunden, wo du ruhig mal den Kopf hängen kannst, nicht? Aber wenn du durch bist, dass du erfahren hast, was es heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Liebe, zieh mich in dein Sterben. Lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Wenn du das erlebt hast, dann darfst du mit Jesus auferstehen. Und dann ist die Freude um 120% gewachsen. Verstehst? Und dann ist wieder die neue Freude, noch eine neuere Freude da. Je näher du mit Jesus dir selber stirbst und deinen Sünden stirbst und deinen bösen Gewohnheiten, und je mehr lernst du mit Jesus auferstehen und wandeln im neuen Leben, und das ist die neueste Kraft, jeden Tag ganz neu. Und die Kraft braucht ihr, wisst ihr? Bitte habt nicht ein Christentum, wo man über unbekehrten alten Menschen ein bisschen Christentum drüber malt. Das blättert ab. Es muss gestorben sein mit Jesus. Ich sag's nochmal, Liebe, zieh mich in dein Sterben. Lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann erben. Und dann darfst du mit ihm zum neuen Leben auferstehen. Und mit der neuen Freude, dass Jesus Leben im Grunde verwandelt, mit der neuen Freude an die Arbeit. Vorwärts christliche Soldaten mit neuer Freude. Habt ihr das verstanden? War es zu schwierig? Wenn es nicht versteht, dann habe ich Angst um euch. Dann liegt nicht an mir. Das müsst ihr verstehen lernen. Mit Jesus täglich sterben und täglich auferstehen. Und jetzt kommt das Dritte. Vorwärts mit neuer Kraft. Der Schwächste darf die Kraft haben. Du darfst die Kraft Jesu in Bewegung setzen. Mit neuer Freude und mit neuer Hoffnung. Lieben Freunde, richtet eure Hoffnung aufs Größte. Seht, ich bin jetzt ein bisschen alt und wackelig mit 65 und da soll ich eine Operation machen, da hoffe ich, dass hinterher ein bisschen besser mit mir geht. Wenn ich die Hoffnung allein hätte, wäre ich ein armer Kerl. Versteht ihr? Oder du bist vielleicht Lehrling und du hast die Hoffnung, bald die Gesellenprüfung zu machen. Ja, das hoffe ich mit dir. Aber wenn du weiter keine Hoffnung hast, tust du mir leid. Brüder, richt eure Hoffnung aufs Höchste. Ich schaffe einen neuen Himmel und neue Erde, sagt der Herr. Und vorher möchte ich mit Paulus sprechen. Ich habe Lust, daheim zu sein bei dem Herrn. Ich möchte, wenn ich sterbe, in den Himmel kommen. Ihr nicht. Ich möchte in den Himmel kommen, ganz schlicht gesagt. Ich möchte in den Himmel kommen und ich komme hin, weil er mich erkauft hat. Persönliche Vollendung und die Vollendung der Welt. Das ist Jesus. Und auf dieses Ziel der persönlichen Vollendung und der Vollendung der Welt richt eure Augen. Also so, Himmel an noch Himmel an soll der Wandel gehen. Was die Frommen wünschen, kann dort erst ganz geschehen, auf Erden nicht. Freude wechselt hier mit Leid, richt hinauf zur Herrlichkeit dein Angesicht. Hier hat mein Bruder Johannes, mein Brüderlein, 9 Jahre jünger als ich, oft evangelisiert. Und ich bin überzeugt, dass er oft den Vers gesagt hat, den wir beide so lieb haben. Himmel an, bald neben dir. Hat er oft gesagt, nicht alles Volk des Herrn. Himmel an. Nicht einfach dem Grab entgegen. Himmel an, bald neben dir, alles Volk des Herrn. Trägt im Himmelsvorschmack hier seine Lasten gern. Oh, schließ dich an. Lieben Freunde, ein junger Mensch muss schon die Hoffnung des ewigen Lebens haben. Warum? Als ich das neulich mal in einer Konferenz gesagt habe, da hieß es, da sieht man, dass Busch alt ist. Du kannst doch jungen Leuten nicht vom Sterben und Himmel und Seligwerden reden. Und da habe ich es ihnen erklärt, ganz primitiv. Ich will es euch auch erklären. Als ich noch ganz jung und schön war, aber ein bisschen älter als mit dem Onkel, da war ich Leutnant und Batteriechef im Ersten Weltkrieg. Und da waren wir hinter der Front, ich war in einem badischen Regiment und da machten wir einen Parademarsch zu Ehren vom Geburtstag unseres Großherzogs. Damals gab es noch einen badischen Großherzog. Das wisst ihr, jungen Damen. Und ein Parademarsch war eine schwere Sache. In 12er Reihen wurde marschiert und immer vor 2 12er Reihen marschiert der Leutnant und ganz vorne der Batteriechef. Das war ich, junger Bursche, 20. Und nicht, dann hieß auf einmal Augen rechts, dann nahm er seinen Sabul und hat da so gemacht und Augen rechts. Und wie wir das geübt haben, da war ich am Ende ganz nach rechts gerutscht. Ich habe da hinten keine Augen, um zu sehen, dass ich genau in der Mitte von den 12 Mann marschiere. Wie macht man das? 2. Probe, da war ich ganz nach links gerutscht. Nicht, ich mache mit dem Säbel und Augen rechts, auf einmal hänge ich vor dem linken Flügelmann. Und da bin ich verzweifelt und dachte, das gibt ja eine schreckliche Blamage. Und da kommt also so ein alter Hauptmann und sagt, Busch, es gibt da einen Trick. Sie müssen, wenn Sie losmarschieren, nicht immer nach hinten lavieren, da haben Sie keine Augen. Sondern fassen Sie vorne ein Ziel ins Auge. Sehen Sie da hinten den Kirchturm rübergucken. Marschieren Sie stur auf den Kirchturm, wenn's Augen rechts habt, können Sie den Kirchturm noch sehen. Fassen das Ziel ins Auge, das Ferne, und da drauf zu. Dann bleiben Sie in der richtigen Richtung. Und wahrhaftig, es hat geklappt. Ihr könnt's ausprobieren zu Hause, nicht wahr? Es hat geklappt. Und als ich mich bekehrt hatte, dann habe ich zuerst sehr darunter gelitten, dass mein Leben zu schwanken ist. Und da ist mir klar geworden, ich muss machen wie beim Parademarsch. Ich muss das ferne Ziel, Himmel an, oh Himmel an, ins Auge fassen. Den ganzen Tag. Ich bin zum himmlischen Königreich berufen. Durch Jesus. Und dann durch den Staub und Dreck des Tages marschieren. Aber das himmlische Ziel im Auge. Dann bleibt man in der richtigen Richtung. Und das hat der Bruder, der geheimnisvolle Bruder, der das Thema formuliert hat, sicher gemeint. Mit neuer Hoffnung, dass er nicht sagt, ach, Der Teufel ist viel mächtiger und bei uns will kein Mensch in CVJM und die kommen, weil er nichts vom Evangelium hören. Nein, dass du singen kannst, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht, sei mir die ganze Welt und ich werde bei ihm sein. So, und das werden sie im Auge, da marschierst du durch die dunkelsten Seiten des CVM im Glauben durch. Verstehst du? Habt das verstanden? Habe ich deutlich gemacht. Wäre schrecklich, wenn er mich nicht verstanden hätte. Seht, ich will schließen mit einer meiner Erlebnisse, die mir am wichtigsten sind. Es gab in meinem Leben eine Stunde, wo ich vor Dunkelheit bald die Richtung verloren hätte, wo ich Gottes Weg nicht mehr sah. Das war, als ich zum ersten Mal nach einem Vortrag über Jesus in Darmstadt verhaftet wurde. Und da saß ich in dem Auto und neben mir der Kommissar und vor mir zwei SS-Leute und hunderte von Menschen aufgeregt drumherum und ich dachte, das lässt Gott zu in unserem Volk. Es war auf einmal dunkel, es war, als wenn ich keine Richtung mehr sah. Ich wusste auch nicht recht, was ich tun sollte. Ich sollte ausgewiesen werden und habe es nicht angenommen. Und dann war ich unsicher, soll ich nachgeben? Und da passiert es, dass der Mercedes-Wagen nicht anspringt. Das war ein Witz, aber er sprang nicht an. Und der Kommissar wird ganz aufgeregt, du fahr doch, du Idiot, nicht, der fährt nicht. Und in dem Augenblick springt ein junger Mann auf die Kirchentreppe und brüllt über diese ganze aufgeregte Geschichte hin. Aber mit Vollmacht dieses Lied, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Er sagt es in so einer inneren Ruhe. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Es gehört ihm schon alles. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Und dann fuhr mein Wagen an und ich fuhr ins Gefängnis und alles war klar. Ich sah auf einmal den fernen Kirchturm. Wisst ihr? Jesus siegt. Alles klar. Alles schon erledigt, seit er gerufen hat. Es ist vollbracht. Jetzt konnte ich erleben, dass mein Verein zerschlagen wird, ich ins Gefängnis gehe, Rede, Verbot kriege, ist egal. Jesus siegt. Dieser junge Mann, der, ich weiß gar nicht, wer es ist, er hat sich nie mehr bei mir gemeldet, dem bin ich ewig dankbar, dass er mir in dem Augenblick die neue Hoffnung gezeigt hat. Das Ende, wisst ihr? Und so wünsche ich euch, dass ihr mitten im Alltagsleben Leute seid, die heimlich immer singen, Himmel an hat er ein Ziel selbst hinaufgestellt. Und nun vorwärts, krempelt die Ärmel eurer Seele auf und spukt in die Hände eurer Herzen und lasst euch von Jesus dienen und dann im Dienst für ihn mit neuer,
Freude.
Neuer,
Freude.